zum ersten Mal zu Gast in unserer Literatursendung und zum zweiten Mal bei Bonn FM insgesamt ist jetzt Christine Lehnen. Als der erste Teil von deinem Roman Palace of Glass herausgekommen ist, hatten wir dich schon mal hier. Und letzte Woche ist dein zweiter Roman erschienen aus der Trilogie am 29. Mai, Palace of Silk.
Christine, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß jetzt schon nicht, wie ich das alles mit der Uni schaffen soll. Und dann haben wir irgendwie dich gefunden. Du hast jetzt einfach schon deinen zweiten Roman herausgebracht, arbeitest in der Romanwerkstatt, machst Theater bei der BUSK, führst Regie, schreibst. Wie schaffst du das? Hast du einen Zeitumkehrer?
Ich wünschte wirklich, es gäbe diesen Zeitumkehrer. Also es gibt Zeitumkehrer, aber ich wünschte, ich hätte einen. Ich glaube, das Geheimnis für mich ist immer 8 Stunden am Tag schlafen und irgendwann langweilig werden und um 12 Uhr ins Bett gehen, damit man morgens um 8 Uhr wieder loslegen kann. Und genau, also ich glaube, wenn man das alles sehr, sehr gut plant, dann kommt das offenbar schon irgendwie hin.
Und das klappt auch immer ganz gut bei dir selber?
Es hat immer gut geklappt, bis es dann darin ging, tatsächlich diese Bücher professionell und unter Vertrag auch zu schreiben. Band 2 und Band 3 mussten ja beide im Jahr 2017 geschrieben werden. Und da muss ich schon sagen, da hatte ich geplant, dass ich noch 3, 4 Hausarbeiten schreibe. Das ist nichts geworden, das waren 2 Hausarbeiten. Aber jetzt weiß ich das und kann mich darauf einstellen und habe für 2018 auch direkt erstmal nur 2 Hausarbeiten eingeplant.
Aber ich meine immerhin schon 2 Hausarbeiten, wenn ich mir so vorstelle, okay, ich plane jetzt für dieses Jahr auch insgesamt 4 Hausarbeiten, ohne noch irgendein Buch zu schreiben. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Okay. Seit wann schreibst du denn?
Ich schreibe, solange ich schreiben kann. Ich glaube, meine erste Geschichte war eine Herr-der-Ringe-Fanfiction sozusagen, die ich und eine Freundin uns ausgedacht haben. Wir waren ungefähr 11 und wir fanden die Filme so toll und wir wollten aber auf jeden Fall noch mehr Frauen und Elben und Bogenschützen drin haben und deswegen haben wir uns da eine kleine Geschichte ausgedacht, die wir in so eine rot-schwarze Kleider geschrieben haben und ich glaube, damit hat es angefangen.
Würdest du denn sagen, das ist auch deine Inspiration oder hast du auch was anderes, das dich beim Schreiben inspiriert?
Ich glaube schon, dass Herr der Ringe und Harry Potter und Star Wars, das sind so die großen Geschichten, die mich, glaube ich, als junge Frau und auch als Kind geprägt haben. Das sind fantastische Geschichten mit fremden Welten und immer auch ein bisschen Magie im Spiel. Aber wenn ich jetzt an meine Inspiration denke für diese Trilogie, dann glaube ich, kommt da auch eine ganz zentrale Rolle, kommt da 1984 zu von George Orwell. Das ist die erste Dystopie, die ich jemals gelesen habe und da hatte ich so einen Aha-Moment, da dachte ich, wow, das können Bücher also machen, die können einen etwas völlig anders sehen lassen und das fand ich so cool, das wollte ich dann auch.
Und mit welchem deiner Idole, sage ich jetzt mal, die auch wirklich existent sind und nicht fiktional oder auch fiktional, das wäre auch interessant, mit wem würdest du da am liebsten reden?
Mit wem würde ich am liebsten reden? Ich glaube, es ist keine Überraschung zu hören, dass ich sehr gerne mal mit J.K. Rowling reden würde. Und zwar primär, weil ich sie fragen möchte, wie es ist, in Edinburgh zu leben. Nein, ich würde sie gerne fragen, wie sie es schafft, die immer in jedes Buch so eine ganz tolle Mystery unterzubringen. Das ist nicht nur ein Buch über Freundschaft und über Liebe und über Magie. Das ist vor allen Dingen immer auch irgendwie fast ein Krimi. Und das finde ich total bewundernswert und bin ganz neidisch und würde sie gerne mal fragen, wie sie das eigentlich macht.
Wenn du einen Termin mit ihr hast, sag Bescheid, ich würde mich anschließen und auch mitkommen.
Na gut, ich rufe an.
Ich würde dich jetzt auch noch fragen, du schreibst ja eigentlich deine Romane auf Englisch. Wieso Englisch? Weil du bist doch deutsche Muttersprachlerin, oder?
Genau, ich bin deutsche Muttersprachlerin. Ich habe Englisch in der Schule gelernt und dann gab es mal 2 Wochen England-Austausch und dann gab es ein halbes Jahr USA Highschool hier. Ja, dann gab es ein bisschen Work and Travel in Australien, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe lang auf Deutsch geschrieben, also wirklich sehr lang und hatte auch was fertig geschrieben, ein Manuskript. Das hatte mir auch gefallen und das hat auch ein paar Literaturagenten ganz gut gefallen, aber am Ende nicht genug, um zu sagen, ja, das vertreten wir oder das sehen wir auf dem Markt. Und dann dachte ich, okay, jetzt schreib doch mal was dir richtig Spaß macht, einfach nur, worauf du richtig Bock hast und was hoffentlich auch anderen Leuten Spaß macht. Und das war eben Palace of Glass und das war eine Geschichte, die ich einfach mal versucht habe, auf Englisch zu schreiben und da hat es Klick gemacht. Als ich angefangen habe, das auf Englisch zu schreiben, floss es nur so aus mir raus. Und dann dachte ich, na gut, wenn das so funktioniert, dann stelle ich das nicht in Frage. Und habe mir natürlich auch ganz viel Sorgen gemacht, dass vielleicht auch mein Englisch einfach gar nicht gut genug ist und dass das vielleicht jemandem auffällt. Aber meine Literaturagentin, die mich dann genommen hat, die hätte mir schon Bescheid gesagt, wenn das Englisch ganz grausam gewesen wäre und wusste ja auch gar nicht, wo ich her bin. Also mir ist das auch erst aufgefallen, als ich es ihr gesagt habe. Also Glück gehabt.
Ja, das passt ja auch zu deinem Studium. Du studierst nämlich auch Anglistik, oder?
Richtig, ich studiere Anglistik und Politikwissenschaft, also zwei Master. Ich habe auch immer das Gefühl, diese Bücher, gerade dystopische Bücher, sind eigentlich das Love Child meiner beiden Studiengänge.
Ich habe jetzt gerade auf dem Buchtitel gesehen, dass da gar nicht du so als Autor draufstehst, sondern dass du quasi unter einem Pseudonym veröffentlicht hast. Hat das einen Grund?
Ja, das hat einen Grund. Mein Pseudonym ist C.E. Bernard. Also wenn jemand das Buch mal sucht, es ist Palace of Glass oder Palace of Silk von C.E. Bernard. Und zwar habe ich, ist das auf dem Buchmarkt so, dass man eigentlich für jedes Genre einen eigenen Autorennamen benutzt, weil die Autoren die Marke sind. Also ne, wenn man einen neuen Elizabeth George lesen will, dann weiß man, da kommt ein Krimi, dort ist was Gutes. Das macht mir Freude. Und das heißt, bei mir war klar, ich hatte schon wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, zum Beispiel über das dystopische Genre. Und das geht nicht so richtig gut zusammen mit einem romantischen Abenteuerroman über eine dystopische Zukunft in London mit Prinzen und so weiter. Und deswegen war klar, da nehmen wir ein Pseudonym für. Und dann habe ich mich für dieses entschieden, denn Bernhard ist der Mädchenname meiner Oma und Elisabeth ist der Vorname meiner anderen Oma. Und jetzt ist es Christine Elizabeth Bernhard. Und das fand ich schön.
So, jetzt kommen wir auch direkt mal zu deinem Buch. Kannst du uns vielleicht noch kurz sagen, was in dem ersten Teil in Palace of Glass passiert?
Gerne. In Palace of Glass folgen wir dem Schicksal von Rhea Amriss, einer jungen Frau. Und die lebt in einem London in der Zukunft, in dem es verboten ist, sich einen anderen Menschen an der nackten Haut zu berühren. Da es dann Menschen gibt, die deine Gedanken lesen und verändern können. Diese Menschen heißen Magdalenen. Und Rhea ist so eine Magdalena. Wenn sie die nackte Haut eines anderen Menschen berührt, dann kann sie dessen Gedanken lesen und verändern. Und das muss sie natürlich geheim halten, da Menschen wie sie in England verfolgt werden. Sie wird dann als Undercover-Leibwächter des englischen Kronprinzen engagiert, der natürlich auch unter keinen Umständen erfahren darf, wer sie ist. Und, Überraschung, sie verlieben sich ineinander. Am Ende des ersten Bandes erfährt er aber, was sie ist, und sie muss aus dem Palast fliehen, vom englischen Königshof fliehen, und macht sich auf den Weg nach Paris, wo sie hofft, dass sie endlich ein friedliches Leben führen kann, denn dort sind Berührungen nicht illegal.
Und darum geht es dann auch im zweiten Teil,
genau.
In Paris. Okay. Worauf kann man sich genau freuen?
Im zweiten Teil kann man sich darauf freuen, dass Rhea in Paris ankommt und, wie gesagt, endlich eine friedliche, ruhige Existenz aufbauen möchte. Aber womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass auch der englische Kronprinz nach Paris reist. Und zwar nicht, um sie zurückzugewinnen, sondern weil er um die Hand der französischen Prinzessin anhält.
Du hast mich jetzt gerade schon so gecasht. Hast du vielleicht Lust, schon mal die erste Stelle zu lesen?
Das mache ich sehr gern. Ich lese direkt vom Anfang, von Palace of Silk. Teil 1. Geheimnisse. Die dunkle Nacht umfängt mich bang, die Winde stürmen, eisig wehen. Doch mich hält Herre Spann gefangen, und ich kann nicht gehen. Emily Bronte. Kapitel 1. Die Straßen des Quartier Latin sind heute noch so eng wie in alter Zeit und ebenso düster. Ich gerate auf den nassen Pflastersteinen ins Rutschen, während ich im prasselnden Regen um mein Leben laufe. Drei Verfolger. Ich zähle ihre Schritte. Sie sind schnell. Die Jagd drängt mich fort von den belebten Boulevards am Fluss in immer dunklere Gassen hinein, wo die Laternen kaputt oder erst gar nicht vorhanden sind. Ich biege um eine Ecke. Häuser mit verrammelten Fensterläden, nur drei Stockwerke hoch. Ich sollte springen, auf ein Fensterbrett hechten, ein Regenrohr hinaufklettern, vielleicht aufs Dach. Aber mein Rücken tut immer noch weh und meine von Blutergüssen übersäten Beine zittern. Ich kann nichts anderes tun, als weiterzulaufen. Was ich in Paris zu finden gehofft habe, weiß ich nicht. Falls es Frieden war, hätte ich wohl nicht weiter daneben liegen können. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich es nicht anders verdient habe. Immerhin habe ich gegen die Regeln verstoßen. Damit kommt man nicht so einfach davon. Dann erkenne ich, dass ich in einer Sackgasse gelandet bin. Nichts ist so schwarz wie eine Mauer, auf der ein imaginäres Aus und Vorbei prangt. Ich warte nicht ab, bis ich gegen die Ziegel pralle, versuche nicht, über die Mauer zu klettern. Stattdessen drehe ich mich um und hebe die mit Verbänden umwickelten Fäuste. Meine Knöchel sind noch nicht verheilt. Mit den Zähnen reiße ich die Verbände ab. Sofort setzen brennende Schmerzen ein, schießen durch meine Finger. Aber nur so habe ich eine Chance, mit bloßen Händen. Die drei Verfolger sind am Eingang der Gasse stehen geblieben. Vielleicht wollen sie den Moment auskosten. Jetzt haben sie mich. Nichts und niemand steht ihnen im Weg. Hier gibt es nur das fahle Licht des Mondes und die dicken Regentropfen auf unserer Haut. Der Mann auf der rechten Seite hat ein vernarbtes Gesicht, der linke ballt bereits die Fäuste. Doch es ist die Gestalt in der Mitte, die mir einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Diese Frau war der Grund dafür, dass ich losgerannt bin, sobald ich die drei entdeckt habe. Sie trägt eine Maske, silbern wie das Mondlicht, aus leichtem Metall, das einem Gesicht nachempfunden ist. Wie die von Marias Megären, jenen Magdalenen, die auf andere angesetzt werden, um ihnen unerträgliche Schmerzen zuzufügen oder sie Befragungen zu unterziehen, die im Wahnsinn enden. Die Megäre ruft mir etwas zu. Durch das laute Prasseln des Regens verstehe ich kein Wort. Ich will es auch gar nicht. Schon als die drei auf mich zukamen, verborgen unter dunklen Capes, haben sie so getan, als wollten sie nur mit mir reden. Aber ich weiß, wann man sich besser aus dem Staub macht. Narbengesicht und Faust treten einen Schritt vor. Sie kommen. Ich atme durch den Schmerz. Dann greife ich an. Meine Sohlen trommeln auf das Kopfsteinpflaster, der Regen schlägt mir ins Gesicht. Ich halte auf die Megäre zu, ziele auf ihre Kehle. Schon jetzt brennen meine Beine und überall an meinem Körper pochen schlecht verheilte Wunden. Viel Zeit bleibt mir nicht für einen Sieg. Narbengesicht und Faust brüllen etwas, während sie sich vor die Megäre schieben. Ich katapultiere mich voran. Narbengesicht bückt sich, greift an seinen Stiefel, zieht ein Messer. Ich lache laut auf. Adrenalin schießt durch meine Adern. Dann werfe ich mich in eine Drehung und sehe gerade noch, wie Narbengesicht die Augen aufreißt. Die Klinge gleitet über meinen Brustkorb, als ich sie mit dem Schwung meines Körpers aus dem Weg schiebe. Ein heißes Rinnsal läuft über meine Haut. Wenn er meinen Schwärzen würden mich aufhalten, sollte er sich mal meinen Rücken ansehen, meine Arme oder meinen Geist. Ich pralle mit meinem ganzen Gewicht gegen Narbengesicht. Das reicht aus, um ihn von den Füßen zu reißen. Ineinander verkeilt landen wir auf dem Boden. Sofort versuche ich, nackte Haut zu berühren, egal wo, aber ich werde von hinten gepackt. Faust hebt mich hoch. Als er die Finger in meinen Rücken bohrt, schreie ich gequält auf. Er kann die Spuren der Auspeitschung nicht sehen, aber ich spüre sie. Ruckartig reiße ich den Ellenbogen nach hinten, nehme ihm die Luft zum Atmen. Er lässt mich los. Schnell wirbel ich herum und schlage blind in Richtung seines Solarplexus. Der Treffer entlockt ihm ebenfalls einen Schrei, allerdings weniger laut als meiner. Es fühlt sich an, als wären meine Knochen zersplittert. Die Schmerzen nehmen mir die Sicht. Trotzdem ist er derjenige, der aus dem Gleichgewicht gerät. Das ist meine Chance. Mein Körper mag zu schwach sein, um die beiden zu schlagen, aber mein Geist ist es nicht. Ich packe Fausts Cape und nutze mein eigenes Körpergewicht, um uns herumzuwirbeln. Als er Narbengesicht direkt gegenübersteht, werfe ich mich gegen ihn. Er fällt hin, ich mit ihm. Gemeinsam reißen wir Narbengesicht mit. Hastig rappele ich mich auf. Meine Knochen knirschen gequält, meine Muskeln brennen. Ich strecke beide Hände nach ihren Gesichtern aus, nach ihrer nackten Haut. Sobald ich sie berühre, werde ich in ihr Bewusstsein geschleudert. Ihre Gedanken strömen wie eine Droge durch meine Adern. Die Gedanken von Faust sind exakt aufgereiht, klar, karg, genau abgewogen. Wie ein endloses silbernes Band gleiten sie unter meiner linken Hand entlang. Unter der rechten drängen sich die von Narbengesicht zusammen wie die Ladung eines vollgepackten Güterzuges, Gedanke über Gedanke. Sein Bewusstsein klingt auch so, ein lautes, chaotisches Rauschen drängt sich in meinen Geist, der instinktiv zurückweicht. Ich zwinge mich, nicht nachzugeben. Die mentalen Wunden, die ich mir beim letzten Kampf zugezogen habe, reißen wieder auf. Mit brutaler Gewalt zwänge ich einen Gedanken nach dem anderen Narbengesichtsgeist, bis ich spüre, dass er fast platzt. Gleich darauf wende ich mich Fausts ordentlicher Gedankenkette zu. Bei ihm muss ich nur die Ränder etwas ausfransen. Ich schiebe ihm etwas unter, was nicht von ihm stammt. Nur einen einzigen meiner Gedanken. Schwarz statt Silber. Ein falscher Flicken in dem perfekten Band. Dann spüre ich, wie ihr Körper unter meinen Händen anfangen zu zucken. Bewusstseinsschock. Das wird sie lange genug außer Gefecht setzen, damit ich verschwinden kann. Und all das hat nicht länger als einen Atemzug gedauert. Ich stemme mich auf meine malträtierten Knie hoch. Ein Krampf erfasst meinen Körper. Blut verklebt meine Kleidung, doch mir bleibt keine Zeit. Komm schon, flehe ich stumm, komm schon. Diesmal brülle ich es, während ich schwankend aufstehe. Aber ich schaffe es. Ja, ich schaffe es. Zu spät. Verhüllte Finger schließen sich um meinen Nacken. Die Megäre steht hinter mir.
Bei uns zu Gast ist immer noch Christine, die jetzt gerade vor kurzem ihren zweiten Roman von der Trilogie Palace of Glass, Palace of Silk rausgebracht hat. Und wir haben gerade eben schon ein bisschen was von Christine gehört. Sie hat uns auch schon eine spannende Stelle aus ihrem Buch vorgelesen. Und damit geht es jetzt auch direkt weiter.
Kannst du uns vielleicht noch erzählen, was genau passiert denn jetzt mit Rhea? Also nicht ganz genau, nicht Spoiler bitte, für alle, die es noch lesen wollen. Aber ja, was ist so ihr Konflikt? Wo muss sie kämpfen?
Sie muss kämpfen, in Palace of Silk muss sie kämpfen, damit, dass sie jetzt in einer Stadt wohnt, in der sie eigentlich frei sein könnte und in der sie machen könnte, was sie will und in der sie vor allen Dingen dazu stehen kann, wer sie ist. Aber wenn sie das tut, wenn sie der ganzen Welt erzählt, was und wer sie ist, dann kann sie nie wieder mit ihrem Geliebten, mit dem Prinzen von England zusammenkommen. Und dazu sich selbst zu finden und selbst zu entscheiden, wie sie damit umgehen soll, was ist wichtiger, ihre eigene Identität oder ihre Liebe, das ist der ganz große Konflikt in Band 2 in Palace of Silk.
Hast du denn persönlich auch einen Lieblingscharakter?
Das ist wirklich so, als würde man zwischen seinen Kindern sich entscheiden müssen. Ich glaube, als Autorin ist das wahrscheinlich genau wie als Regisseurin und als Schauspielerin. Man muss alle seine Rollen wenigstens, also nicht lieben, aber mit ihnen so vertraut sein, dass man sie auch genauso gut lieben könnte. Aber wenn Pistole auf der Brust und ich muss mich entscheiden, dann wäre es Nino, die französische Prinzessin, die Schwester des französischen Königs. Genau.
Mignon, will ich mal kurz anmerken, das hört sich ja so ein bisschen an wie Mignon, oder? Was ja süß heißt.
Richtig.
Französisch hat das was damit zu tun, oder?
Nein, das hat tatsächlich nichts damit zu tun. Nino, den Namen habe ich geklaut. Und zwar aus der BBC-Serie The Musketeers. Da heißt eine wunderbare Figur, heißt Ninon de la Roque. Und ich habe mir ihren Vornamen geschnappt und ihn einfach der französischen Prinzessin gegeben.
Ist das auch der Charakter, mit dem du dich am ehesten identifizieren würdest?
Ich glaube, in dem Versuch, alle Charaktere menschlich zu machen und verständlich zu machen, habe ich jede meiner Figuren etwas mitgegeben von mir. Das heißt, zu sagen, dass ich mich am ehesten mit ihr identifizieren würde, ist falsch. Ich wäre gern wie sie. Sie ist die ich am meisten bewundere, weil sie unglaublich stark ist. Stark in dem Sinne, dass sie mit sich kämpfen muss, aber dann am Ende das Richtige tut. Und das finde ich sehr bewundernswert.
Woher nimmst du denn die Ideen für deine Charaktere?
Oh Gott, woher kommen Ideen? Eine Frage, die man sich schon seit sehr langer Zeit stellt. Das kann ganz verschieden sein. Bei manchen Figuren interessiere ich mich für einen Konflikt. Da denke ich, zum Beispiel bei Rhea am Anfang war das, dass ich mich sehr dafür interessiert habe, wie es ist, wenn man sich für etwas schämt. Also besonders für etwas schämt, was einen ausmacht. Und darauf habe ich Rhea aufgebaut, weil ich das einfach mal erkunden wollte, sozusagen. Bei Ninon wollte ich, wie gesagt, jemanden kreieren, den ich unglaublich bewundere. Genau, also ich glaube, es sind immer Dinge, die mich interessieren.
Ist es denn für dich ein Unterschied, männliche oder weibliche Charaktere zu konzipieren?
Nein, das ist überhaupt kein Unterschied. Wir sind alle Menschen. Und ich weiß, viele Leute finden, es gibt echt große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber als Zwillingsschwester eines Zwillingsbruders muss ich mal sagen, ich glaube nicht.
Schön, dass du das so sagst. Woher hast du denn die Idee für die ganze Umgebung genommen, in der Palace of Silk spielt?
Palace of Silk spielt ja in Paris und ich hatte das große Glück, dass ich ein Erasmus-Semester im Master an der Sorbonne, an der Nouvelle Sorbonne in Paris verbringen konnte. Und das war wirklich ein Riesenglücksfall. Bevor ich nach Paris gegangen bin, dachte ich noch so, ach komm, alle sagen immer, es ist so schön. Wie schön kann es schon sein? Es ist nur eine Stadt. Es ist genauso schön, wie alle sagen. Es ist die schönste Stadt der Welt. Das ist wirklich ein Ort, der mich ganz und gar erfüllt. Und genau, ich habe mich sehr in Paris verliebt und Paris vor allen Dingen auch als sehr europäischen und liberalen und progressiven Ort wahrgenommen, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe, auch als in Anführungsstrichen Fremde. Und wollte das für Band 2 dann auch unbedingt verwerten, um Rhea eben auch diese Möglichkeit einer ganz freien Welt zu geben.
Ich denke mal, dass die zweite Stelle, die du vorbereitet hast, jetzt auch weiterhin in Paris spielen wird. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Musst du uns irgendwie vorwarnen vor irgendwas?
Ich glaube nicht, ich muss euch vorwarnen. Ich mache direkt da weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Das heißt, Rhea Imriss, die Hauptfigur, ist gerade in einen Hinterhalt geraten und wird verfolgt von einer sogenannten Megäre, einer Auftragskillerin. Verhüllte Finger schließen sich um meinen Nacken. Die Megäre steht hinter mir. Ihre Hand drückt auf meinen Mantelkragen, zwingt mich nach unten, wieder auf die Knie. Durch den Stoff erahne ich ihren Geist, wie ein leises Wispern aus der Ferne. Er flüstert mir etwas zu, genau wie ihre Stimme. Du hast Schmerzen. Diese Stimme, so weich. Ihr Auftraggeber wird das sicher gerne hören, presse ich hervor. Dann beiße ich wieder die Zähne zusammen, um den Schmerz unter Kontrolle zu halten. Die Megäre scheint zu zögern. Ich höre nur ihren Atem. Und das Prasseln des Regens auf dem Pflaster. Das leise Klatschen, wenn er auf meine Haut trifft. Tatsächlich, fragt sie. Es ist kalt und nass. Ich zittere. Die Hand in meinem Nacken ebenfalls, für einen kurzen Moment, bevor die Megäre fortfährt. Bist du eine Visionär? Eine was? Das verwirrt mich. Eine Frage? Von einer Megäre? Was ist aus ihrem Motto geworden? Erst schießen, dann Fragen stellen. Ein leises Geräusch dringt an mein Ohr, fast wie ein Seufzen, nur trauriger. Es klingt vertraut. Oder liegt das am Regen, den harten Steinen unter meinen Knien, der Erniedrigung auf allen Vieren zu hocken? Du würdest Magdalena sagen, erklärt die Megäre. Ich schließe die Augen. Wie sehr ich dieses Wort gefürchtet habe. Magdalena. Das ist kein Verbrechen, sage ich. Hier nicht. Anders als in England, meinem Heimatland, aus dem ich gerade erst geflohen bin. Nicht hier in Paris, wo ich dem Hass entkommen wollte. Ja oder nein, fragt die Megäre. Ich könnte es sagen. Sollte es sagen. Schlagartig wird mir bewusst, dass es das erste Mal in meinem Leben wäre. Zum allerersten Mal würde ich zu dem stehen, was ich bin. Rhea Emrys, Mensatorin, Gedankenformerin. Wenn ich Hautkontakt mit einem anderen Menschen habe, kann ich seine Gedanken lesen und sie verändern. Hier ist das nicht illegal. Hier könnte ich frei sein. Aber mein Geist steht in Flammen. Mein Rücken brennt höllisch und meine Knie können kaum noch mein Gewicht tragen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Also schweige ich. Am Rand meines Gesichtsfelds blitzt etwas auf. Der Dolch liegt an meiner Kehle, bevor ich mich auch nur rühren kann. Beim Schlucken spüre ich die Klinge. Es fließt kein Blut. Noch nicht. Nur ein kalter Druck auf der Haut. Antworte. Ich verlagere mein Gewicht. Diese Waffe macht mir auch nicht mehr Angst als die von Narbengesicht. Es wird wehtun, aber ich kann es schaffen. Glaube ich. Die Megäre keucht überrascht, als ich mich gegen ihren Dolch lehne. Ihre Finger lockern sich, rutschen über den Griff. Ich trete nach hinten aus, treffe mit der gesamten Stiefelsohle. Regen und Dunkelheit verschlucken den leisen Schmerzensschrei, doch ich bin bereits aufgesprungen und renne los. Am Ausgang der Gasse entscheide ich mich blind für eine Richtung, die mich hoffentlich zum Fluss führt. Eine Straße fliegt an mir vorbei, dann noch eine. Ich höre Stimmen. Sie folgen mir nicht, kommen eher von vorne. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ein Geruch steigt mir in die Nase. Blumen? Ich bin mir nicht sicher. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Plötzlich muss ich wieder an den anderen Kampf denken. Erst vor 3 Tagen habe ich den König von England und seinen treuesten Ritter besiegt. Geistig wie körperlich. Oh Mann, ich habe echt nachgelassen. Ich gerate ins Stolpern. Ein Licht kommt auf mich zu. Hoffentlich ist es das am Ende des Tunnels und nicht der heranrasende Zug, denke ich noch, dann verliere ich das Bewusstsein.
Ich kann gerade nur von mir sprechen. Ich habe gerade auf jeden Fall die übelste Gänsehaut am Arm bekommen, während du gelesen hast.
Jetzt vielleicht nochmal für unsere Hörer, für euch. Warum Magdalenen? Warum heißt Rhea so?
Genau, der Gedanke kam auf. Also die erste Idee, die ich hatte, war dieses Berührungsverbot. Und dann hat sich mir natürlich die Frage gestellt, warum gibt es ein Berührungsverbot und was für Konsequenzen hat das? Und es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass das eben auch zur Unterdrückung von Frauen führt. Und dann dachte ich, okay, wie kann man ein Weltbild darum herum bauen, dass das dann eben auch plausibilisiert für alle? Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass in England ein starker Marienkult herrscht. Also dass nicht nur die Jungfrau Maria instrumentalisiert wird für diese Zwecke, sondern auch Königin Maria. Und dass dann eben das genaue Gegenteil von diesen keuschen Frauen Maria Magdalena ist, die ja als Sünderin bekannt ist.
Sind denn auch Männer Magdalenen?
Es gibt auch Männer, die Magdalenen sind. Sie spielen in Mann 2 eine wichtige Rolle. Vielleicht sage ich nicht mehr dazu.
Vielleicht kannst du es auch nochmal erklären, was Megären sind.
Megären sind Magdalenen, deren Dienste man käuflich erwerben kann. Man kann sie zum Beispiel auf einen Feind ansetzen. Und diese Megäre wird dann ihre Fähigkeiten einsetzen, um ihn in den Wahnsinn zu treiben oder ihm Schmerzen zuzufügen oder auch Dinge über ihn herauszufinden, die er sich nur denkt und niemals jemandem erzählen würde.
Was passiert denn, wenn sich zwei beide mit der Fähigkeit treffen?
Genau, was passiert, wenn sich zwei Magdalenen treffen?
Ja, genau.
Es ist so, dass es verschiedene Arten von Magdalenen gibt. Rhea ist eine Mensatorin, das ist jemand, der Gedanken lesen und verändern kann. Es gibt dann noch drei weitere Arten von Magdalenen, nämlich die Maltoren, die Gefühle und Schmerz manipulieren und zufügen können. Und die Memextraktoren, die auf Erinnerungen zugreifen können. Und zuletzt die Schnüffler. Und die Schnüffler sind die einzigen, die bemerken, wenn jemand in ihren Geist eindringt.
Und jetzt vielleicht nochmal eine Abschlussfrage zu dem Buch an sich oder zu dem, was du gerade um deine Hand trägst, nämlich ein Seidenband. Warum trägst du das mit und warum vor allen Dingen ist das so wichtig auf dem Cover? Was ist die Symbolik dahinter?
Genau, dieses rote Seidenband ist auf allen drei Büchern, ziert ist das Cover. Und das ist so wichtig, weil sich im ersten Band herausstellt, dass diese sogenannte Feuerseite eine ganz besondere Rolle spielt. Und zwar erzählen sich die Magdalenen eine Legende, in der es einer jungen Frau und ihrer geliebten Zwillingsschwester gelungen ist, eine böse Königin zu besiegen mit Hilfe der Feuerseite, die ein Symbol war für ihre gemeinsame Liebe. Und es stellt sich heraus, dass Rhea, wenn sie den Prinzen berührt, dass dann ebenfalls diese Feuerseite entsteht und dass sie so außergewöhnlich mächtig ist. Und alle, die davon wissen, nennen sie auch die Feuerschwester.
Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, was die Zukunft betrifft.
Oh.
You never know. Das weißt du, glaube ich, schon, meine nächste Frage. Und zwar ist es ja eine Trilogie und Teil 1 und Teil 2 sind jetzt erschienen. Und wann kommt denn der dritte Teil Palace of Fire raus?
Palace of Fire erscheint am 23.07., also in unter 7 Wochen. Und dann, ja, das ist dann das große Finale.
In unter 7 Wochen, das heißt, es ist schon alles fertig gemacht.
Genau, es ist tatsächlich alles fertig in dem Sinne, dass ich alle Arbeit geleistet habe, die zu leisten ist. Das ist ja auch wichtig, denn die Dinger müssen ja auch noch gedruckt werden. Ich habe den Umschlag schon gesehen, ich habe die Druckfahnen schon gehabt. Das ist der letzte Schritt, den ich sehe, das sind die Druckfahnen, das ist die Datei, die gemacht wird, bevor das Buch in den Druck geht. Und das heißt, ich bin soweit fertig damit.
Puh. Wow, dann kommt ja nur noch für die Leser praktisch dann der letzte Schritt und du denkst dir so, ja.
Ja,
das ist toll.
Ich freue mich wirklich drauf. Das ist total toll, weil ich auf Instagram eine tolle Community habe von Leuten, die das Buch lesen, was mich immer noch ganz überrascht. Und die auch schon total gespannt sind auf den dritten Teil. Und ich bin es dann natürlich auch, wie sie den aufnehmen. Weil man fragt sich bei jedem Buch ja doch wieder neu, Mensch, ist denn das gut geworden?
Möchtest du denn in Zukunft auch so weiterarbeiten wie bisher? Das heißt, du schreibst Bücher oder vielleicht hast du ja schon eine Buchidee oder noch ganz viele, die du irgendwie umsetzen willst und arbeitest dann noch weiter bei Theatern oder wie sieht das aus?
Genau, also ich möchte auf jeden Fall Autorin sein und Autorin bleiben. Ich habe ein ganzes Buch voller Buchideen. Also daran mangelt es mir wirklich nicht. Es ist eigentlich mehr eine Frage davon, was schreibt man zuerst. Mit meiner Agentin entwickle ich gerade schon was. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber es ist fertig und ich bin sehr gespannt, wie das so läuft. Es ist noch was anderes fertig, was ich letztes Jahr schon fertig geschrieben hatte, wo Daumen drücken. Also auch darüber kann ich noch nichts sagen, aber der Verlag und ich würden uns, glaube ich, beide freuen, wenn wir diese Zusammenarbeit fortsetzen. Und da bin ich gerade auch in der Planung und schreibe Dinge auf Blätter und kann etwas dazu sagen, sobald ich etwas dazu sagen kann. Aber das möchte ich doch gern machen und vielleicht auch im Universitären noch ein bisschen unterwegs bleiben, weil Forschung ja auch wirklich eine tolle Sache ist und Lehren ist auch eine tolle Sache. Also die Romanwerkstatt zum Beispiel möchte ich ja nicht aufgeben. Genau, aber ich glaube, der Weg führt schon so in diese Richtung.
Ich bin, glaube ich, immer noch davon überzeugt, dass du einen Zeitumkehrer besitzt. Das ist so, wow, viel. Aber es klingt alles total gut. Was ich mich jetzt frage, ist, möchtest du denn in Zukunft weiter in Deutschland bleiben oder kannst du dir auch vorstellen, woanders zu leben?
Ich kann mir gut vorstellen, auch woanders zu leben. Ich glaube, der Grund, warum ich in Deutschland und vermutlich auch hier in Bonn bleiben werde, ist, dass meine beiden Brüder hier sind, meine Familie ist nicht weit und nicht zuletzt lebe ich in einer Partnerschaft und mein Freund spricht kein Französisch. Und das steht einem Umzug nach Paris natürlich leider ein wenig im Weg. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich fühle mich hier unglaublich wohl und bin total glücklich da, wo ich bin und finde, die Welt steht einem ja auch als Reisender offen.
Wohin würdest du dich denn jetzt noch gerne entwickeln? Wo siehst du dich zum Beispiel in 10 Jahren?
Wo sehe ich mich in 10 Jahren? In 10 Jahren sitze ich an einem großen, runden Tisch. Rechts und links von mir sitzen die Menschen, mit denen ich jetzt gerade Theaterstücke mache. Und wir sitzen da und planen die Verfilmung von Palace of Glass, die natürlich an ein Hollywood-Studio geht. Genau, und das wäre die eine Seite. Die andere Seite, die mich wirklich freuen würde und vielleicht etwas realistischer ist, dass ich mich politisch ein bisschen mehr engagieren möchte. Ich möchte, soweit ich es kann, dem europäischen Projekt helfen und gegen den Gegenwind, den das bekommt, antreten. Und ich wäre froh, wenn ich das mit Forschung und mit Engagement und auch mit dem Schreiben versuchen könnte.
Dann war es das jetzt auch schon. Die einzige Frage, die ich jetzt noch an dich habe, ist, wo kann man das Buch kaufen?
Man kann das Buch überall kaufen. Es liegt bei Thalia hier am Marktplatz. Es liegt bei Witsch und Bären. Die haben eine wunderbare Wand aufgebaut. Wer es haben möchte, kann es bekommen.
Sehr schön. Und wer sich nicht bewegen kann, der kann es bestimmt auch bestellen.
Man kann es überall bestellen, auch als E-Book, auch als Print, wo man möchte.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, Christine, für das tolle Interview. Und wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg mit deinen weiteren Plänen, mit der Verfilmung, also auf die ich wirklich eigentlich ehrlich gesagt auch richtig Lust hätte.
Danke.
Ich habe auch gerade, als du es vorgelesen hast, habe ich mir das alles schon so bildlich vorgestellt und dachte, oh mein Gott, das wird ein Film.
Hoffen wir es.
Hast du noch einen letzten Musikwunsch?
Als letzten Musikwunsch habe ich... ich glaube, Mumford & Sons, Believe, das ist nämlich der Theme-Song von Rhea und dem Prinzen.
Vielleicht auch später im Film.
Vielleicht auch später im Film.
Dann hört ihr jetzt Believe von Mumford & Sons. Ihr habt gehört Christine Lehnen im Interview, die Autorin von Palace of Glass, Palace of Silk und dann auch noch in 7 Wochen Palace of Fire.